Zelt auf der Bühne, sich bewegen beim Singen. Wieso kriegen die Kinder und die Teenies die ganzen coolen Sachen? Wieso kriegen wir das nicht? Mein Name ist Jörg Dechert. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein heute Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich war schon ein paar Mal hier in größeren Abständen. Ja, also wenn du denkst, den kenne ich irgendwoher, das kann sein. Das kann sein. Spannend auch so eure Gemeinde, wie sie sich weiterentwickelt, dann so in mehrjährigen Abständen immer mal mitzuerleben. Ich muss gleich ein Bekenntnis abgeben. Ich bin promovierter Physiker. Das ist aber nicht schlimm. Es tut nicht weh. Habe jetzt die letzten 10 Jahre, war und bin ich noch bis Ende September Vorstandsvorsitzender bei ERF, der Sinnsender in Wetzlar. Uns gibt's dieses Jahr seit 65 Jahren und das ist immer so ein bisschen ein Problem, weil dann sagen immer alle, kenne ich, höre ich gar nicht mehr hin, weiß ich doch, Radio und so. Nein, das ist nicht, also ja, aber nein. Die Herausforderung ist dann immer, 65 Jahre ist eine lange Strecke, so wie ihr euch als Gemeinde weiterentwickelt, weil immer neue Leute kommen, so entwickeln wir uns auch immer weiter, weil immer neue Leute kommen und weil unsere Welt so verrückt ist und sich so schnell weiterentwickelt. Also ihr müsst ja nur mal überlegen, wie die Mediennutzung bei euch vor 20 Jahren, 30 Jahren ausgesehen hat und wie sie heute aussieht und dann wisst ihr, da muss auch ein Medienhaus wie der ERF was anders machen. Wir haben jetzt heute keine Zeit, dass ich da viel drüber erzähle, deswegen habe ich euch ein bisschen Material mitgebracht. Das findet ihr, wenn ihr rausgeht, zwischen den Ausgangstüren. Könnt ihr gerne alles mitnehmen. Das fände ich ganz cool, weil dann muss ich es nicht mehr mitnehmen. Also hier in unserem Medienmagazin ERF Antenne, das ist mal so das Rundumschlags-Update, was ist alles neu. Also wenn ihr sagt, ERF Radio kenne ich doch, dann kann ich dir sagen, die Menschen, die bei uns, die uns kennen übers Radio, sind noch 15% von allen Menschen, die uns nutzen, unsere Angebote nutzen. Ja, 85% tobt in der digitalen Welt, hat mit Radio nichts mehr zu tun. Also nur mal um deutlich zu machen, ja, was sich da verändert. Am Montag bin ich ganz, ganz happy, ganz gespannt drauf. Montagabend starten wir eine KI, eine künstliche Intelligenz beim ERF Bible Server, also bei unserem Online-Bibel-Portal. Erstmal für registrierte Benutzer und dann rollen wir das so nach und nach aus. Und es wird mega, ich bin schon ganz aufgeregt. Also das zeigt euch einfach nur, ja, so auch ein christliches Medienhaus muss echt sich bemühen, immer vorne dran zu sein, immer auszuprobieren, wie kann man das, was wir so alles in dieser Welt erfinden und entwickeln, wie kann man das einsetzen für die beste Botschaft der Welt, von der wir als Christinnen und Christen sagen, ja, davon leben wir alle. Das ist eine Botschaft, die die Welt sich selbst nicht sagen kann. Und das ist letztlich unsere Mission, unsere Mission als ERF. Wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen, ihr Leben verändert. Wir zählen das auch immer, wir werten das immer aus. Bin total dankbar, dass im letzten Jahr so viele Menschen bei uns zum Glauben gekommen sind wie noch nie durch ERF-Medienangebote, also mehrere hundert. Es gab so Momente, da haben gesagt, wir wissen gar nicht, wie wir das jetzt feiern sollen, aber eigentlich müssen wir jetzt Party machen. Also wenn Party im Himmel ist, müssten wir eigentlich auch ein bisschen feiern. Wie geht das eigentlich? Also ich glaube, mittlerweile haben wir so ein bisschen so einen Weg gefunden. Also viele Geschichten, um die geht es heute nicht, sondern heute geht es um Hoffnung. Und ich würde gerne mit einer Frage einsteigen. Wenn du allen 82 Millionen Menschen, die in unserem Land leben, eine Sache schenken könntest, nur eine, welche wäre das? Ich glaube, wenn ich allen 82 Millionen Menschen, die in unserem Land leben, eine Sache schenken könnte, dann wäre es Hoffnung. Hoffnung. Und auch wenn ich dich vielleicht gar nicht kenne und sonst nicht viel über dich weiß, eins weiß ich über dich, du lebst von Hoffnung. Du brauchst sie. Ich brauche sie. Wir alle brauchen sie. Und wie wichtig Hoffnung ist, merken wir oft erst dann, wenn sie zur Mangelware wird. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Hoffnung Mangelware ist. Hoffnung auf Frieden, Hoffnung auf eine gesunde Umwelt, Hoffnung auf Zusammenhalt in der Gesellschaft. Einfach die Hoffnung, dass es unsere Kinder, unsere Enkel mal besser haben werden als wir. Und ich glaube, das ist das Thema dieser Predigt, ja, es gibt Hoffnung auch in dieser Welt, auch für diese Welt, aber sie ist nicht von dieser Welt. Eine Hoffnung, die in deinem Herzen Wirkung entfalten kann und die auch zum Guten dieser Welt Wirkung entfalten kann, aber die aus der Wirklichkeit Gottes kommt. Und Gott selbst ist es, der diese Samen der Hoffnung sät, wie ein Pflänzchen, manchmal klein, manchmal zertreten wir es auch wieder, aber der Samen der Hoffnung sät in dein Herz, in mein Herz und in unsere Welt hinein. Und über 5 dieser Samen der Hoffnung möchte ich heute mit dir ein bisschen nachdenken. Und ich hangel mich so ein bisschen lang durch den ersten Petrusbrief. Das ist ja ein Brief, der ist so in die ersten Wellen der Christenverfolgung hineingeschrieben worden, damals im Römischen Reich unter verschiedenen römischen Kaisern. Also auch eine wirklich hoffnungslose Gesamtsituation. Die Christinnen und Christen damals, sie haben in einer wilden Welt gelebt, wo sie sich auch gefragt haben, wo sollen wir eigentlich die Hoffnung hernehmen? Und sie wussten aber, so schön und so schrecklich manchmal auch diese Welt war, in der sie da zu Hause waren, letztlich waren sie nur auf der Durchreise. Gab noch ein größeres Zuhause. Und so viele Stimmen und Versprechungen damals in dieser Welt unterwegs waren, und das kennen wir heute ja auch, die wussten, die Christen damals wussten um die Stimme Gottes und dass sie absolut glaubwürdig ist. Und so viele auch in dieser Welt ihren Vorteil suchten und den Weg des geringsten Widerstands, und ich glaube, auch das kennen wir heute. Für Christinnen und Christen ist aus ihrer Leidenschaft für Jesus auch Leidensbereitschaft für Jesus geworden. Also soll heißen, dieser Brief, durch den wir uns jetzt gleich so ein bisschen durchhangeln, 5 Samen der Hoffnung, der spricht zu Menschen, die wussten, was es bedeutet, um Hoffnung kämpfen zu müssen, um Hoffnung ringen zu müssen. Jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr wieder neu da reinzugehen, in dieser Welt zu Hause zu sein und zu wissen, der Hoffnungstank läuft leer. Ich brauche jemanden, der ihn füllt. Also in diesem Brief sät Gott 5 Samen der Hoffnung. Und für manche von euch ist es vielleicht eine Vergewisserung. Sagt, ja, alles schon 100-mal gehört. Dann nimm es als Vergewisserung. Ich glaube, wir brauchen das, weil diese Welt ein Ort ist, wo der Hoffnungstank nicht von allein voller wird, sondern in der Regel von allein leerer wird. Also brauchen wir Vergewisserung. Dann nimm es einfach als ein Auffüllen. Und vielleicht ist einer dieser 5 Samen auch einer, über den du so richtig noch nie nachgedacht hast. Und du merkst, dass der Heilige Geist dir heute Morgen so ganz leise auf die Schulter klopft oder aufs Herz und sagt, du, der ist für dich. Dann nimm ihn mit, dann halt ihn fest und dann geh damit weiter in die Woche rein. Schauen wir mal, was passiert. 5 Samen der Hoffnung. Und wir fangen an bei es wird alles gut. Das ist der erste Samen der Hoffnung. Es wird alles gut. Ich weiß, dass als Deutschen fällt uns dieser Satz, kommt uns nicht so über die Lippen, ja. Wir sind immer so kritisch, ne? Das müssen wir erst mal sehen. Aber ich möchte es einfach mal hier so an den Anfang stellen und sagen, das ist ein Samen der Hoffnung, den Gott legt in seinem Wort im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Ich lese sie euch gleich vor. Es wird alles gut. Das sagen wir Kindern, wenn die Hoffnung brauchen. Dann sagen wir, es wird alles gut. Meine Mutter hat immer gesagt, bis du mal verheiratet bist, wird das gut, wenn ich so mich hingeknallt bin und das Knie aufgeschlagen habe als Kind. Jetzt bin ich verheiratet, seit 27 Jahren, und ich brauche den Satz immer noch. Es wird alles gut. Ich lese es euch vor. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 6. Da schreibt Petrus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Schreibt er an Menschen, die gerungen haben, darum am Vertrauen zu Gott festzuhalten, weil sie in einer Welt waren, die sie verfolgt hat. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Und er macht ihnen praktisch den großen Horizont auf und sagt ihnen, zeigt ihnen diese Welt, die ihr kennt, an der ihr leidet, wo ihr Schmerzen habt, wo ihr verfolgt seid, euer Leben im Hier und Jetzt ist nicht das Einzige, was ihr habt. Gott hat euch ein neues geschenkt und das ist größer als das hier. Das ist weiter als das hier. Das ist länger als das hier. Das ist tiefer als das hier. Weißt du, wenn das, was wir kennen, wenn wir am Arbeitsplatz sind, wenn wir die Tagesschau sehen, wenn wir durch unser Insta-Reel scrollen oder was auch immer wir als Welt wahrnehmen. Wenn das alles wäre, was es gibt, wenn das dein einziges Leben ist, dann musst du aus diesem Leben alles rauspressen. Dann musst du alles festhalten, dann musst du um alles Angst haben, dass du es verlieren könntest. Und Petrus stellt hier den Gegenpunkt dagegen und sagt, das ist aber nicht alles. Gott hat euch ein neues Leben geschenkt, es wird alles gut. Die Bibel ist eher zurückhaltend mit Einzelheiten. Also alle, die versucht haben, sich das auszumalen, ja, wie wird das denn, Paradies und Ewigkeit, gibt es ja verschiedene theologische Ebenen, auf denen das spielt. Die Bibel ist da kein, kein Buch, was da so ganz detailliert alles ausmalt, sondern es ist ein Buch, wo dieser Strang der Hoffnung drin lebt und die tiefe Grundüberzeugung, die immer lauter wird, je weiter nach hinten ich komme in der Bibel, am Ende wird alles gut. Dieses neue Leben ist eine sichere Hoffnung und Gott selbst garantiert sie. Wie ein Erbe, wie ein Zuhause, das jetzt schon deinen Namen trägt, stehst schon am Klingelschild, du wohnst nur noch nicht drin. Aber eines Tages wird es dir vor allen Augen zu erkannt. Niemand kann es dir mehr streitig machen, niemand kann es euch wegnehmen, schreibt Petrus. Alles, was Gott gehört, wird euch gehören. Und bis dahin wird Gott euch durch seine Macht bewahren. Bewahren davor, irgendwie unterwegs verloren zu gehen. Bewahren davor, da irgendwie nicht anzukommen. Der Hoffnungssame, den Gott hier sät in diesem ersten Abschnitt vom Text ist, ihr werdet da ankommen, nicht aus eigener Anstrengung, sondern indem ihr Gott vertraut, er macht es schon. Er macht es schon. Und vielleicht ist das auch so ein Satz, den wir uns öfter mal wieder sagen sollen. Er macht es schon. So wie wir das Kindern sagen, wenn wir sie trösten müssen, trösten wollen, dann Papa macht es schon, Mama macht es schon. Gott macht es schon. Darauf könnt ihr euch jetzt und hier freuen, schreibt Petrus. Es ist die Wirklichkeit Gottes außerhalb dieser Welt, von der Freude und Hoffnung in unser Hier und Jetzt fließen. Und seit der Aufklärung wurde der Kirche immer vorgeworfen, das ist ja Jenseitsvertröstung. Ne? Also haltet mal schön hier die Füße still, ne? Bloß nicht aufmucken, weil nicht schlimm, wenn ihr arm seid oder krank, weil es wird ja besser. Das ist hier überhaupt keine Jenseitsvertröstung, diese Perspektive. Sondern es ist eine Ewigkeitshoffnung. Und wehe uns, wenn wir uns davon abschneiden, weil wir meinen, das wäre ja Jenseitsvertröstung. Wir schneiden uns von der Pipeline der Hoffnung Gottes in diese Welt hinein ab, wenn wir das nicht mehr wahrnehmen und wahrhaben wollen. Das ist eine Jenseitshoffnungsinfusion, die Petrus hier betreibt. Du kannst voller Hoffnung leben, denn es wird alles gut. Es wird wirklich alles gut. Samen Nummer 1. Samen Nummer 2. Jesus bahnt den Weg. Wir spulen mal ein bisschen weiter vor im Text, die Verse 13 und dann 21. Da schreibt Petrus, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Also weil das so ist, weil am Ende alles gut wird, weil das der Weg Gottes mit euch ist, deshalb richtet euch ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid, bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Also Jesus hat da eine Bresche geschlagen, Jesus hat da einen Weg gebahnt, Jesus hat da Steine für uns gelegt und ihr geht auf diesem Weg, auf diesem Übergang auf ein neues Leben zu, schreibt Petrus. Euer Leben bekommt eine Richtung und damit auch eine Hoffnung. Eine übernatürliche Richtung und dadurch auch eine übernatürliche Hoffnung, hinter Jesus her, der euch dorthin vorausgegangen ist. Du und ich, wir sind diesen Weg noch nie gegangen. Du kennst dein Leben bis Stand heute. Sonntag, 7. Juli 2024. Montag, 8. Juli kennst du noch nicht. Aber es gibt einen, der ist diesen Montag, 8. Juli, Dienstag, 9. Juli schon gegangen. Der ist den Weg, den wir noch vor uns haben, schon gegangen. Also wir können den Weg nicht kennen, aber wir können den kennen, der ihn schon gegangen ist, Jesus. Ich war mal mit meiner Familie in Kenia. Unser Sohn hat da mit Diguna, ist ja hier keine unbekannte Größe in der Region, so ein halbes Jahr Missionseinsatz gemacht. Und dann sind wir hingeflogen, um ihn abzuholen und das auch mal kennenzulernen. Und wir haben da einen Freund, der ist Kenianer, der kommt aus dem Stammesgebiet der Samburu, das ist ganz oben im Norden. Also da, wo es keine Elektrizität mehr gibt, kein fließend Wasser mehr gibt, keine Straßen mehr gibt. Wir sind dahin, ich dachte, so muss im Alten Testament gewesen sein, wirklich. Also Herden, Hirten, auch eine Ehrenkultur, ja, die auch wie Jung und Alt zusammenleben. Und also hochspannend, habe wirklich, glaube ich, nochmal neu verstanden, wie anders so eine Kultur ist als unsere und wieso ich deswegen so Schwierigkeiten habe, manchmal das Alte Testament zu begreifen. Auf jeden Fall hat er uns alles erklärt, wie wir uns da verhalten müssen, was wir mitnehmen können, was wir lieber nicht mitnehmen können, was wir die Leute nicht fragen sollen, wie wir mit denen umgehen sollen, einfach alles. Wären wir da auch ohne ihn hingekommen? Vielleicht. Wären wir ohne ihn da klargekommen? Ganz sicher nicht. Und es war so gut, dass da einer bei uns war, der das schon kannte, weil er von dort kam und weil er diesen Weg schon zigmal hin und her gegangen ist und weil er uns vorbereiten konnte und sagen, pass auf, jetzt kommt die Polizeikontrolle, jetzt fahren wir von der befestigten Straße ab, jetzt, ja, das ist ein Elefant, nicht schlimm, weiter, so, ja. Also das macht einen Riesenunterschied, ob einer mit dir unterwegs ist, der den Weg schon mal gegangen ist oder nicht. Und das ist das Bild, was Petrus hier verwendet. Da ist einer euch schon vorher vorne weggegangen, Jesus, richtet euch deswegen ganz nach ihm aus. Ihm nach. Gott macht es schon und bleibt an Jesus dran. Haltet euch an ihn, dann wirst du den Weg in die neue Welt Gottes finden. Dein altes Leben, dein Leben im Hier und Jetzt bekommt eine Richtung und einen Sinn, wenn du auf den fokussierst, der dir diesen Weg bahnt. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, durch die nächste Woche und die nächste und die nächste und die nächste. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Du darfst ihn hinter Jesus her gehen. Es gibt auch keinen anderen Weg, ihn zu gehen. Das ist der zweite Samen der Hoffnung, den Gott sät in diesem Petrusbrief. Du kannst voller Hoffnung leben, denn Jesus bahnt den Weg. Du bist nicht ohne Guide unterwegs. Dritter Same der Hoffnung. Hoffnung sieht die Wirklichkeit. Es ist so umgangssprachlich manchmal, ne, denken wir, naja, also du bist ja voller Hoffnung, aber es muss mal realistisch sein. Ich glaube, dass Hoffnung, so verstanden wie im Petrusbrief, ersten Petrusbrief, Hoffnung ist die realistischste Sicht auf die Welt, die du haben kannst. Weil sie die größte Wirklichkeit, die es gibt, in den Blick nimmt und von daher ableitet, was jetzt vor uns liegt und wie der Weg geht. Ich lese euch das vor. 1. Petrus, wir springen mal zum Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Petrus schreibt, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem er ihnen von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das finde ich sehr wesentlich. Diese Hoffnung, über die wir hier reden, die christliche Hoffnung, die Hoffnung nach vorne, die Hoffnung auf eine neue Welt Gottes, ist eine, die diese Welt sich selber nicht sagen kann. Und es ist auch eine Hoffnung, die wir aus dieser Welt heraus nicht konstruieren können, nicht vollständig verstehen können. Sie klingt fremd. Vielleicht ist sie dir selbst ein Stück fremd. Vielleicht sagst du, ich gehe seit 30 Jahren hier in die Gemeinde und ich habe das von so klein auf gehört, seit ich im ersten Zeltlager war, aber es ist eine Vokabel geblieben. Ich fühle das nicht. Das kann sein. Das ist auch nicht schlimm. Vielleicht ist diese Hoffnung, weil sie so, meine Kinder würden sagen, abgefahren, ja, weil sie so anders ist als alles, was in dieser Welt zu Hause ist. Vielleicht ist sie dir selbst ein Stück fremd, wie ein neuer Pullover und der hat genau deine Größe und es ist eigentlich auch deine Lieblingsfarbe, aber er ist neu, er ist noch so irgendwie, weißt du, was ich meine? Er fühlt sich noch so kratzig an und es ist noch nicht so ganz deins. Und das ist die Phase, in der wir unterwegs sind. Und dabei ist diese Hoffnung ein Zipfel der Wirklichkeit Gottes und der Anfang von der Zukunft. Und das ist für Christinnen und Christen kein Grund zur Arroganz, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben die Hoffnung, ne, Freunde, wir haben's erkannt. Das ist nicht die Haltung, in der Petrus schreibt. Und das ist auch nicht die Haltung, die Jesus vorlebt. Und das ist auch nicht die Haltung, die Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern empfiehlt. Wenn und weil diese Hoffnung für diese Welt, vielleicht für deine Nachbarinnen, Nachbarn, deine Arbeitskollegen, ein Teil von deinem Freundeskreis so fremd ist, sei nicht arrogant. Zeig auf diese Hoffnung, zeig einfach das, was du gefunden hast und zeig auf den, der dir den Weg bahnt und sag, viel mehr weiß ich auch nicht, aber das reicht mir. Damit komme ich weiter. Und hab ein Verständnis dafür, dass weil diese Hoffnung eben nicht aus dieser Welt selbst herausgeboren wird, dass sie sich fremd anfühlt, vielleicht sogar für uns selbst. Seien wir ehrlich damit. Und deswegen glaube ich, dass diese Botschaft der Hoffnung, die wir als Christen verbreiten, immer wieder beides in dieser Welt weckt. Sehnsucht und Misstrauen. Sehnsucht deswegen, weil jeder Mensch von Hoffnung lebt und weil Menschen das spüren können, sagen, Mensch, so eine Hoffnung hätte ich auch gerne nach meiner Krebsdiagnose. So eine Hoffnung hätte ich auch gerne, wo in meiner Familie die Beziehungen zusammengebrochen sind. So eine Hoffnung hätte ich auch gerne, wenn ich die Nachrichten gucke und mit Angst ins Bett gehe. So eine Hoffnung hätte ich auch gerne. Das ist Sehnsucht. Aber auch Misstrauen, dass diese Hoffnung am Ende doch zu schön ist, um wahr zu sein. Denn von wie vielen Hoffnungen sind wir in diesem Leben, in dieser Welt schon enttäuscht worden? Und was machst du, wenn du als Mensch von Hoffnung enttäuscht worden bist? Du bist beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger, oder? und sagst, boah, das will ich erst mal sehen. Und das ist auch, das hat auch seinen Platz und das ist auch total verständlich. Und deswegen begegnen, ruft selbst eine großartige Hoffnung, die Petrus hier ausbreitet, manchmal Widerspruch hervor, was in sich total widersprüchlich ist. Und wir leben ja alle von Hoffnung. Ja, aber ich glaube, als Menschen sind wir oft so gemacht und vielleicht als Deutsche noch mal ein Stück mehr, dass wir gerne alles so wissen, verstehen und mit dem Verstand kontrollieren wollen. Und auch diese Hoffnung. Und wenn ich diese Hoffnungsbotschaft nicht verstehen und kontrollieren kann, dann ist sie mir suspekt, dann ist sie verdächtig. Dann lieber nicht. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Also, wenn das du bist heute Morgen oder vielleicht im Livestream und du empfindest das, sagst, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, Jörg, genau so ist es gerade. Manchmal finde ich das, was wir da so immer hier hören in Kirche und Gemeinde und in der Bibel und Jesus und so, das ist, manchmal frage ich mich, ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Wenn du die Sehnsucht aber nach dieser Hoffnung hast, dann verbau sie dir nicht. Verbau dir nicht diese Sehnsucht durch Misstrauen, sondern ich lade dich ein, so einen nächsten Schritt zu gehen, dich darauf einzulassen. Und du kannst das nachher am Ende der Predigt machen. Ich werde mit dir ein kurzes Gebet sprechen und du kannst dich dann einklinken und vielleicht ist das für dich heute der Step, so der Schritt, ein bisschen von diesem Misstrauen abzubauen. Also, das ist der dritte Same der Hoffnung. Du kannst voller Hoffnung leben, denn Hoffnung sieht die Wirklichkeit. Sie ist nicht festhalten an Dingen wieder besseres Wissen, sondern sie durchdringt diese Welt, sie überwindet diese Welt, weil sie kommt aus der Nächsten, aus der Welt Gottes. Zwei hätten wir noch. Vierter Same der Hoffnung. Der Tod wird zur Tür. Der Tod wird zur Tür. Ich springe noch ein Kapitel weiter, 1. Petrus 4, die Verse 5 und 6. Und Petrus setzt sich hier auseinander mit der Frage, die Leser seines Briefes hatten offensichtlich, nämlich, ja, sag mal, Petrus, wenn das so toll ist mit der Hoffnung, was ist denn mit denen, die gestorben sind? Die geglaubt haben und vertraut haben und die sich bemüht haben, Jesus zu folgen und diese Hoffnung hochgehalten haben und dann sind sie gestorben. Was haben die denn jetzt davon? Ja, was bringt das dann, wenn wir eh sterben? Also das ist das Gegenargument und jetzt setzt Petrus sich damit auseinander. Vers 5. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Doppelpunkt, jetzt kommt die Begründung. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Jetzt wird es ein bisschen knietief. Ja, wir müssen mal da so ein bisschen jetzt durch diese zwei Verse durchwarten. Aber wir kriegen das hin. Also, Christen, die wir kannten, sind gestorben. Lieber Petrus, was willst du mit deiner Hoffnung? Warum sollen wir daran festhalten, wenn Christen nur auch sterben müssen? Was hat ihnen ihre Hoffnung denn jetzt gebracht? Und ja, es ist wahr, diese Hoffnung auf ein neues, auf ein unzerstörbares, auf ein ewiges Leben hebt die Erfahrung von Leiden und Sterben und Tod und Krankheit und Trauer nicht auf. Aber wenn du leidest und dass du leidest, das stellt Gott gar nicht in Frage und deine Hoffnung auf, auch nicht, sagt Petrus, denn dass wir sterben müssen und leiden müssen und krank werden und all diese Dinge, das hat nichts mit der Hoffnung zu tun, sondern damit, dass wir Menschen sind. Und da gibt es keine Abkürzung. Hoffnung ist keine Abkürzung. Hoffnung ist keine Abkürzung. Und es kann ein schwerer Weg sein für dich selbst, für deine Angehörigen, weil wir die einzige Familie verlieren, wenn wir sterben, die wir von klein auf kennen. Und Gottes neue Welt haben wir noch nicht gesehen. Also wir haben da vielleicht drüber gelesen und wir haben so ein Gefühl und wir haben so einen Eindruck, vielleicht sogar über viele Jahre und Jahrzehnte, ja, das ist wirklich so. Jesus ist wirklich da und da ist wirklich eine neue Welt und es gibt den Himmel und ich bin unterwegs dahin. Und trotzdem müssen wir uns beim Sterben verabschieden von der einzigen Welt, die wir von klein aus kennen. Aber weißt du, manchmal spürt man bei Menschen, die so vor diesen letzten Zentimetern in Gottes neue Welt stehen, dass ihre Sinne beginnen umzuschalten und dass sie beginnen, etwas zu sehen, was du, der du nebendran sitzt, nicht sehen kannst. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du Sterbende begleitest. Dass der Jesus, an deren Hand diese Menschen durchs Leben gegangen sind, diese Hand überhaupt nicht loslässt, sondern sie hindurchzieht durch eine Tür in eine neue Welt. Und es ist so kurz davor. Und deswegen finde ich, sind christliche Beerdigungen bestenfalls immer beides. Es ist Trauer und Abschied und es ist schwer und es tut weh. Aber es ist auch ein Hoffnungsfest. Es ist auch ein, die Tür ist ein Spalt auf und wir gucken schon mal nach vorne und es gibt die Hoffnung auf etwas Neues. Wir haben ein altes Haus gekauft als Familie und mussten es grundrenovieren. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was da alles kommt, hätte ich es nicht gekauft. Aber manchmal macht Gott ja oft so, da weiß man zum Glück vorher nicht, was so alles auf einen zukommt. Sonst würden wir, glaube ich, nicht mehr viel hinkriegen im Leben. Und wir mussten alle Türen ersetzen in dem Haus. Und ich habe die eine Tür ausgehängt und habe sie nebendran an die Wand gestellt. Ne? Also neben die Leibe. Leibung war offen und die Tür lehnte einfach so, dass sie gerade so stand, an der Wand. Und unsere Tochter, die konnte gerade so laufen und da sah sie eine Tür mit einer Klinke. Was macht ein Kind, bitte nicht zu Hause ausprobieren, was macht ein Kind mit einer Tür, wo es an die Klinke kommt? Also sie hat natürlich an der Klinke gezogen. Es passierte, was passieren musste. Die Tür fiel um und auf sie drauf. Die ganze Tür auf die, weiß ich, wie alt sie war, 2 oder irgendwas. Riesengeschrei, Riesengebrüll. Wir haben schon eine Notaufnahme gesehen. Da ist nichts passiert. Und ich habe gedacht, so empfinden wir als Menschen dieser Welt den Tod. Als eine Tür, die uns erschlägt. Deswegen wollen wir darüber nicht reden. Deswegen wollen wir da gar nicht hingucken. Deswegen wollen wir damit möglichst wenig zu tun haben, bis es nicht mehr anders geht. Und dann wissen wir eigentlich nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und wahr ist, der Tod ist eine Tür, aber eine, die in der Angel hängt. Jesus hat den Tod in die Angel gehängt und zur Tür gemacht, nicht an der Wand lehnend. Und deswegen können wir diese Klinke auch in die Hand nehmen und sagen, ja, wir können da durchgehen. Dafür ist ja eine Tür eigentlich da. Nicht, um uns zu erschlagen, sondern als Durchgang. Und das Versprechen von Petrus hier ist, wenn ihr Gott vertraut, dann werdet ihr auf der anderen Seite des Todes ein neues Leben auf einem ganz neuen Level erfahren. Und der Tod, durch den ihr da durch müsst, ja, ihr müsst da durch. Aber es ist eine Tür. Nicht eine, die euch erschlägt, sondern einen Durchgang. Dahinter geht was auf. Und diese Hoffnung ist nicht nur ein schwacher Trost, sie ist der einzige Trost. Ich wüsste nicht, warum ich sonst Hoffnung haben sollte über den Tod hinaus, wenn das nicht so wäre. Also vielleicht, wenn du diese Woche durch eine Tür gehst, bei dir zu Hause, nachher aus dem Gemeindehaus raus oder am Arbeitsplatz oder im Einkaufszentrum, obwohl da gibt es meist so Automatiktüren. Ne, so automatisch nicht. Also wenn du das nächste Mal eine Klinke in die Hand nimmst, vielleicht erinnerst du dich an diese Predigt und sagst, hey, so wie ich jetzt durch diese Tür gehe, so geht Gott mit mir durch meine Sterblichkeit, durch meine Schwachheit, durch mein Sterben hindurch in eine neue Welt eines Tages. Da darf ich mich drauf verlassen. Ich muss keine Angst haben, diese Klinke anzufassen. Es ist ein Durchgang in eine neue, hoffnungsvolle Welt. Also, vierte Hoffnungssame, du kannst voller Hoffnung leben, der Tod wird zur Tür. Und der fünfte, und das finde ich persönlich so den schönsten, Gott bringt dich heim. Gott bringt dich heim. 1. Petrus 5, ab Vers 10. Der Gott aber, der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, Christenverfolgung, ne? Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Ja, sagt Petrus, auf dem Weg in Gottes neue Welt müsst ihr durch die Gebrochenheit dieser Welt hindurch und auch durch unsere eigene Gebrochenheit, die in uns drin ist. Hoffnung macht aus Christen keine Überflieger, aber Zielankommer. Hoffnung macht aus Christen keine Überflieger, aber Zielankommer. Und da kommt es am Ende drauf an. Und es ist nicht etwas, was du Gott irgendwie abringen müsstest oder ihn überreden müsstest oder möglichst oft hierher kommen. Also komm oft hierher, aber ne, das beeindruckt Gott überhaupt nicht. Darum geht's nicht. Gott ist auf diesem Weg dein größter Fan, dein größter Unterstützer. Ja, haben wir jetzt Fußball gesehen, ein bisschen schmerzhaft, ich weiß, Leiden und so. Mindestens, wenn du Deutschland-Fan bist. Aber war es Elfmeter? Kurze Abstimmung, wer ist für Elfmeter? Schwache mehr, ja, nee, gut, okay, da war es keiner. Also, ne, ihr kennt dieses Bild vom Trainer, der nebenher läuft und der sagt, komm, 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 Männer, der schafft das. Und so ist Gott auf deinem Weg durch diese Welt. Dein größter Fan, dein größter Unterstützer. Und Hoffnung ist ein sich verlassen auf Gottes Versprechen. Ja, ihr müsst hier eine kurze Zeit leiden. Glaube ist realistisch. Glaube ist nicht kontrafaktisch, ist nicht wieder besseres Wissen an etwas festhalten. Glaube ist realistisch. Aber wenn du dich gerade hoffnungslos fühlst, dann wisse auch, die Wahrheit über diesen Moment ist nicht die Wahrheit über deinem ganzen Leben. Die Wahrheit über diesen Moment ist nicht die Wahrheit über deinem ganzen Leben, sondern die Wahrheit über deinem ganzen Leben ist, Gott bringt dich heim. Gott bringt dich heim. Er ist dein größter Fan, er ist dein größter Unterstützer. Ich bin jetzt 53, als ich 50 geworden bin, habe ich gedacht, ich laufe jetzt mal einen Halbmarathon. Und ich meine, ich weiß nicht, ob man das sieht, das war schon ein Challenge, ja? Also es ist jetzt nicht so ein Selbstläufer. Und der ging auch ganz okay, aber das war so privat organisiert, ne? Und dann mit 51 habe ich gedacht, das habe ich schon mal geschafft, ich laufe jetzt nochmal, aber jetzt so einen organisierten, ne? So mit Startschuss und Nummern und allem. So, dann bin ich gelaufen. Nach 5 Minuten habe ich von allen anderen nichts mehr gesehen. Und das war so hin und zurück auf derselben Strecke. Und auf dem Hinweg sagten die Streckenposten, du schaffst das, ja, größter Fan und Unterstützer, du schaffst das. Und auf dem Rückweg sagten die Streckenposten zu mir, alles in Ordnung mit Ihnen? Und da wusste ich, irgendwas läuft hier nicht gut. Irgendwas läuft hier gar nicht gut. Und dann fing ich an, streckenweise zu gehen und wieder zu laufen. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du, das ist der Anfang vom Ende. Dann gehst du noch ein bisschen länger und läufst noch ein bisschen weniger und gehst noch länger und läufst noch ein bisschen weniger. Und dann irgendwann kam mir Johannes entgegen. Johannes ist ein Freund aus der Gemeinde. Das ist so ein Typ, der joggt auf die Zugspitze und so. Der ist am selben Tag auf derselben Strecke einen Marathon gelaufen und war lang vor mir im Ziel. Und dann kam mir Johannes entgegen, noch Startnummer um und alles. Und ich war schon so voll im Sarkasmus-Modus und habe gesagt, na Johannes, läufst Marathon nochmal. Ich weiß nicht mehr, ob ich da ankomme. Was machst denn du hier? Und dann sagt er, ich bringe dich jetzt ins Ziel. Und dann ist er neben mir her gegangen und gelaufen und hat gesagt, du schaffst das. Ich bringe dich dahin. Komm, noch einen Schritt und noch einen und noch einen und noch einen. Willst du mal wieder laufen? Hey, geh, ist kein Problem. Und dann kamen wir um die Ecke, Zieleinlauf, und die waren schon am Abbauen. Also ich war noch in der Timebox, ja, 3 Stunden hast du so eine Timebox und du musst innerhalb der 3 Stunden durchkommen. Und ich habe gesehen, die sind da schon am Abbauen. Und Wir sind mit ein paar Leuten gelaufen und die Kinder von uns allen, die standen da im Zieleinlauf und der Sprecher sozusagen, der Stadionsprecher, der hat gesagt, warum steht ihr hier noch rum, ist doch vorbei. Und sagt, nee, da kommt noch einer. Und dann guckte der auf seine Liste und sagte, ach, Dächert. Und dann kam ich um die Ecke und dann war ich total bekannt, weil dann brüllte der plötzlich, und hier kommt Jörg Dächert. Ich gucke Johannes an, denke, jetzt kann ich nicht gehen, oder? Jetzt muss ich laufen. Es hat alles wehgetan. Er sagt, ja, jetzt musst du laufen. Und dann bin ich da über die Ziellinie geschlichen, in der Timebox. Also es war super knapp, aber in der Timebox, ja. Und ich habe gedacht, das ist das Bild, wer Jesus ist. Jesus kommt dir entgegen, er bringt dich heim. Und dann biegst du auf die Zielgerade und dann brüllt der ganze Himmel. Da kommt, setz deinen Namen ein. Egal, wie viel dir wehtut, egal, wie schlimm es war, und manchmal ist es schlimm, aber Gott bringt dich heim. Gott bringt dich heim. Das ist der 5. Samen der Hoffnung. Und wenn er dich beruft, dann kriegt er dich auch über die Ziellinie. Und dann lässt er dich unterwegs nicht hängen und dann gibt er dir Kraft zu erdulden, was du nicht ändern kannst. Und dann stellt er deine Füße auf festen Boden, auf eine Identität, die bei ihm gilt. Du kommst nach Hause und ich persönlich sorge dafür. Jetzt hatten wir 5 Samen der Hoffnung. Ich weiß nicht, was deiner ist, der dich so am meisten gekriegt hat, wo du am meisten sagst, hey, den nehme ich mit. Also vielleicht ist es nur einer, das ist okay. Nicht zu Hause überlegen, was waren nochmal die 5? Ihr habt ja den Livestream, ihr könnt es euch nochmal angucken. Aber vielleicht den einen. Also wenn du das Gefühl hast, der Heilige Geist flüstert in dein Herz, wir brauchen das, dass Gott flüstert zu uns. Dann nimm diesen einen mit, ich lese dir nochmal vor. Es wird alles gut. Jesus bahnt den Weg. Hoffnung sieht die Wirklichkeit. Der Tod wird zur Tür. Gott bringt dich heim. Und deshalb kannst du hoffnungsvoll leben in dieser Welt. Und da rutschst du nicht einfach rein, weil alle um dich rum ja auch so leben. Nee, die meisten leben eben nicht so. So hoffnungsvoll zu leben, das ist Gottes Geschenk und es ist deine Entscheidung, beides. Ich hoffe, dass es Gottes Geschenk ist, habe ich dir jetzt 30 Minuten lang hier ausgebreitet. 32, sorry. Aber jetzt sind wir dran. Es ist nicht es zu tun, nicht es zu erzwingen, sondern sich darauf einzulassen. und diesen Samen zu nehmen und zu gießen und zu düngen und zu hegen und zu pflegen und immer mal wieder anzugucken, nicht rauszupulen aus der Erde, aber immer mal wieder zu wissen, da ist es. Ich will das nicht verlieren, ich will das nicht vergessen. Und dann wird dieser Samen auch wachsen und Hoffnung hervorbringen in dir, um dich herum, für deine Arbeitskollegen, für deine Familie, für diese Gemeinde und weit darüber hinaus, für deinen Ort, wo du wohnst, für diese ganze Welt. Und wir brauchen das. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich als Hoffnungsträgerin, als Hoffnungsträger. Es gibt Menschen, die brauchen das von dir. Aber wir können nur geben, was wir selber leben und was wir in uns tragen. Und deswegen, wenn du Gott flüstern hörst heute Morgen, dann gieße diesen Samen. Ich würde gerne dafür beten, wenn du magst, kannst sitzen bleiben, kling dich ein in die Worte, die du mich beten hörst und mach so zu deinem eigenen Gebet. Und dann singen wir miteinander weitere Lieder. Wir beten. Gott, du kennst uns und du kennst diese Welt. Und du hast diese Welt so sehr lieb, dass du deinen Sohn geschickt hast, um uns den Weg zu zeigen. Und du hast uns so sehr lieb, dass du uns an ihn andockst und mitnimmst auf die Reise zu deiner neuen Welt. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, so viel ich davon auch verstanden und nicht verstanden habe, ich will das. Ich will mich darauf einlassen. Ich bitte dich, dass du einen dieser 5 Samen in der kommenden Woche in mir anfängst zu gießen und zu düngen und groß zu machen und dass es eine Wirkung hat und eine Auswirkung in meinem Alltag, in meinem Leben und dass ich das nicht vergesse. Danke, dass du uns ein Leben in Hoffnung gönnst und dass du es Wirklichkeit werden lässt. Danke, Jesus. Amen. Wir singen.